Ich möchte euch alle noch einmal ganz herzlich begrüßen. Es freut mich, dass wir heute wieder zusammenkommen können und noch einmal die Gelegenheit zu nutzen, zusammen zu studieren, zusammen zu lernen. Und es ist interessant, dass wenn ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ich es als doch ziemlich überwältigend finde. Für dieses Thema bräuchte man wahrscheinlich mindestens 4 Stunden, gute 4 Stunden. Wir versuchen das Ganze zusammenzufassen in 2 oder guten 2. Und aber es ist schön, dass wir, wenn wir unser Unvermögen sehen und nicht wissen, wie wir alles wirklich gut darlegen sollen, dass wir uns an jemanden wenden können, der uns Weisheit schenken kann, doch schenken wird, wenn wir ihn bitten. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, bevor wir anfangen, auch noch einmal zusammen zu beten. Und ich persönlich denke, es ist ein Privileg, wenn wir, dass wir Gott kennen dürfen, und das auch vor ihm knien dürfen. Und ich möchte euch gerne einladen, wem es möglich ist, sich mit mir niederzuknien, damit wir noch einmal beten. Unser himmlischer Vater, hab du herzlichen Dank, dass wir vor dich kommen können an diesem Sabbattag. Hab du Dank, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, untereinander, aber insbesondere mit dir. Hab du auch Dank, dass du uns durch dein Wort so wunderbar lehrst. Herr, aber ich bin nicht in der Lage, all das, was gesagt werden sollte, was angesprochen werden sollte, darzulegen. So bitte ich dich um Weisheit. Bitte dich darum, dass du mein Herz vorbereitest, dass du unsere Herzen vorbereitest. Vergib uns bitte Schuld und Sünde, reinige bitte unsere Herzen, damit wir bereit sind, Herr, zu hören, was du uns sagen möchtest. Und vor allem aber öffne uns in dieser guten Stunde, dass wir deine Liebe in diesem Thema, das wir studieren, erkennen. Und dass wir nicht nur verstehen, was du uns sagen möchtest, sondern dass wir gerne willig sind, deinem Wort zu folgen. Bitte segne uns durch die Gegenwart deiner Engel und insbesondere durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte eine kurze Wiederholung machen, und zwar bezogen auf das, was wir hier sehen können. Wer, auch von denen, die neu dazugekommen sind, seit dem gestrigen Tag, wem sagt das hier etwas? Wer hat das schon mal gesehen und weiß nicht, um was es sich handelt? Wer weiß das? Okay. Ich sehe einige Hände, die nicht hochgegangen sind, deswegen mache ich eine Kontrollfrage. Wer weiß nicht, um was es sich hier handelt? Wer hat noch nie etwas vom Heiligtum gehört? Okay, es ist in Ordnung. Du warst nicht mehr. Gut. Was wir uns angeschaut haben, ist im Zusammenhang mit dem Thema dieses Wochenendes, und zwar auf dem Weg nach Hause. Die Frage ist, wo ist unser Zuhause? Im Himmel? Ich bin froh, dass ich nicht München gehört habe oder Bayern. Jawohl, im Himmel. Und wo ist Jesus? Er ist im Himmel, konkreter gesagt im Heiligtum. Wenn wir noch etwas detaillierter die Frage beantworten, wo ist er? Im Allerheiligsten. Das ist eine entscheidende Frage. Denn es heißt in den inspirierten Schriften von Schwester White, dass es für uns von entscheidender Bedeutung ist, nicht nur die Position von Jesus, sondern auch sein Dienst, sein Werk darin zu verstehen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Was macht Jesus dort? Was macht Jesus im Allerheiligsten? Ja? Um Vergebung bitten. Wir haben heute Morgen wieder gehört, dass unsere Sünden nicht einfach irgendwo verschwinden. Unsere Sünden, da kommt nicht irgendwie ein Schwamm und wischt sie weg. Ja? Sondern diese Sünden kommen in das himmlische Allerheiligste. Und Jesus ist als unser Stellvertreter, bittet beim Vater zur Vergebung unserer Sünden. Warum ist das wichtig? Ist die Sünde einfach nur etwas, was Gott unangenehm ist? Ich höre hier, ja, dass sie. Es heißt hier, die Sünde trennt uns von Gott, das ist richtig. Was ist denn die Folge davon? Der Tod. Für wen? Für mich. Der Tod für mich. Wenn ich an der Sünde festhalte, ist es der Tod für mich. Ist es eine wichtige Sache? Ist es ein wichtiges Thema? Ja oder nein? Sehr wohl, oder? Das heißt, das Werk, das Jesus hier verrichtet, ist ein sehr wichtiges Werk. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir das verstehen. Wir haben aber festgestellt, Jesus wird auch verglichen mit der Bibel als der Bräutigam. Ein Bräutigam hat immer was? Eine Braut. Wer ist die Braut? Die Gemeinde. Sehr schön. Und wir haben festgestellt, dass manche von uns bereits eine Braut, einen Bräutigam fürs Leben gefunden haben. Und sie konnten sich an ihre Hochzeit erinnern. Und ich habe die Frage gestellt, ob denn auch wirklich sowohl die Männer als auch die Frauen, sowohl der Bräutigam als auch die Braut, etwas zu tun hatten bei der Vorbereitung der Hochzeit. Denn wir wissen, dass wenn Jesus hier sein Werk abgeschlossen hat, kommt er zurück auf die Erde. So wie auch damals der hohe Priester, das heißt, das Volk ist reingegangen. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Das Volk ist zu diesem Brandopferaltar gekommen, hat das Lamm gebracht, hat es geschlachtet, in Anerkennung, dass es selbst schuld ist für die Sünde, für den Tod, den Jesus auf sich genommen hat. Das Blut ist dann weitergetragen worden. Und an einem Tag im Jahr, das war dieser Versöhnungstag, ist der hohe Priester reingegangen, hat das Allerheiligste gereinigt, das heißt, die Sündenschuld wurde aus dem Allerheiligsten hinweggenommen, wurde auf den Azazael, auf diesen Sündenbock gelegt, der Satan symbolisiert, der aus dem die Sünde entstanden ist. Und so wurden die ganz grob, ja. Das heißt, das war so in etwa dieses Bild, wie das Volk, das draußen stand, diese Striche symbolisieren das, gereinigt wurde von den Sünden. Ja. Die sind nicht einfach so verschwunden, da muss etwas stattfinden. Und jetzt ist es so, dass in dieser Zeit, in der der hohe Priester sein Werk verrichtet hat im Allerheiligsten, hatte das Volk eine Aufgabe. Wer kann sich an zwei Punkte erinnern, die wir gestern besprochen haben? Wer gute Augen hat, das auch lesen. Sich demütigen, sehr gut. Heilige Versammlung. Es gab vier Punkte, die das Volk hätte tun sollen. Und wir wollen das in der Bibel nachlesen. Und ich möchte euch gerne einladen, dass wir hier aufschlagen. Und zwar im 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose, Kapitel 23. Dritter Mose, Kapitel 23. Und wir lesen hier von diesem Versöhnungstag. Der Grund, warum das für uns heute relevant ist, es heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, ich glaube es ist Vers 6, in dem es heißt, dass all diese Dinge, die Israel widerfahren sind, uns zur Lehre dienen. Wir können etwas daraus lernen. Es ist ein Beispiel für uns. Ist uns das bekannt? Okay. Und Wir wissen, dass durch die Prophetie, auch darauf können wir jetzt nicht eingehen, das sind nur kurze Sprünge, auf die wir letztendlich jetzt eingehen. Durch die Prophetie wissen wir, dass 1844 Jesus aus dem Heiligtum in das Allerheiligste gegangen ist. Okay? Seit 1844 befinden wir uns in diesem Versöhnungstag. Okay? Das heißt, im Alten Testament damals war es der Typus als Versöhnungstag. Und wir befinden uns im Antitypus, das heißt, wofür er letztendlich steht. So wie das Lamm den Typus darstellt, als Symbol, und Jesus das wahre Lamm ist, Gottes Lamm. Ja? Kann man das nachvollziehen? Schön. Das heißt, so wie der Versöhnungstag damals dieser Typus war, ist der Versöhnungstag damals bei Israel, der einmal im Jahr stattgefunden hat, ist der Versöhnungstag ab 1844 eben dieser antitypische Versöhnungstag, in dem wir uns befinden, sogar nach dem Jahr 2000. Nun, die Frage ist, wie lange hat denn der Tag, dieser Versöhnungstag gedauert damals? Es war ein bestimmter Tag, sehr gut. Die Frage ist nur, wie viel Zeit sollte denn verfließen, bevor seit 1844 dieser antitypische Versöhnungstag letztendlich zu Ende geht oder erfüllt wird, was an diesem Tag erfüllt werden sollte. Und wir haben festgestellt, dass 1888 ein ganz entscheidendes Jahr war. Da gab es eine bestimmte Konferenz, eine Generalkonferenz, wo die Leiter der Gemeinde zusammengekommen sind und ihnen ist eine bestimmte Botschaft präsentiert worden, und leider haben sie diese Botschaft nicht angenommen. Man hat zwar behauptet, dass man das getan hat, aber es war nicht der Fall. Hätten sie in diesem Zeitraum, 1888, die Botschaft angenommen, hätte Gott Gewaltiges wirken können. Das heißt, der Heilige Geist wäre ausgegossen worden und das Werk wäre zum Abschluss gebracht worden. Weil das nicht geschehen ist, gab es den Ersten Weltkrieg, gab es den Zweiten Weltkrieg, hätte alles nicht sein müssen. Weil das Volk es versäumt hatte, ein bestimmtes Werk zu verrichten. Und jawohl, es gibt gewisse Dinge, die wir auch zu tun haben. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, aber es gibt einen gewissen Aufgabenbereich auch für uns. Und das Thema dieses Seminars ist es, in 3. Mose 23, wir lesen hier ab Vers 27, herauszufinden, was ist denn unsere Aufgabe? Wir haben gesehen, der Bräutigam hatte eine Aufgabe. Welche Aufgabe hat die Braut? Wir haben uns zwei Punkte angeschaut. Vielleicht lesen wir erstmal den Text. Hier steht es im 3. Mose Kapitel 23, ab Vers 27, lesen wir. Und hier heißt es, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Das sollte eine heilige Versammlung halten und eure Seelen demütigen und dem Herrn Feueropfer darbringen, und ihr sollt an diesem Tage keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag zu eurer Versöhnung vor dem Herrn, eurem Gott. Es ist also nicht etwas, das Gott einfach für sich selbst eingeführt hat, es ist für uns. Gott hat es für uns eingeführt, das ist wichtig für uns. Und wir lesen soweit. Das heißt, wir haben nun angefangen zu untersuchen, was ist denn eine heilige Versammlung? Wir haben festgestellt, dass eine heilige Versammlung aus zwei Begriffen besteht, die da sind: Heilige und Versammlung. Sehr gut. Die Frage ist, wir haben uns die Frage gestellt, was bedeutet es, heilig zu sein? So wie Gott zu sein. Und zwar den Charakter Gottes reflektieren. Wir können nicht Dinge erschaffen. Ja? Wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allmächtig. Aber wir können Gottes Charakter, in dem er in uns lebt, ausleben. Wer sich aufschreiben möchte, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 15 bis 16. Ich werde einige Bibelverse nennen, aber ich muss wirklich sagen, es tut mir leid. Aufgrund der Kürze der Zeit, wir schaffen es nicht, jeden Bibelvers anzuschauen. Sonst müssen wir heute bis 8 Uhr hier bleiben. Wenn ihr nichts dagegen habt, wir können das tun. Aber ich denke, wir wollen heute einige Dinge anreißen. Ihr könnt es gerne für euch selbst studieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Dinge studieren. Wer es selbst nochmal, wer sagt, hey, das war mir ein bisschen zu kurz, wir können gerne noch weiter darauf eingehen, aber nicht in dem heutigen Rahmen. Das heißt, wir haben gesehen, wir können heilig sein wie Gott. Wir sollen es sein. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wir haben gesehen, wir haben aus den Schriften von Schwester White, bezogen auf diese heilige Versammlungen, sie hat geschrieben, dass die Menschen zusammengekommen sind, um die Gnade Gottes, um sich der Gnade Gottes zu erinnern, um die wunderbaren Werke, die er für sie getan hat, wieder in ihr Gedächtnis zu rufen. Und der Sinn und Zweck davon war es, dass sie vereint wurden. Das heißt, die Menschen sind zusammengerückt. War das nicht schön, dass wir zusammen gespielt haben? Ein gutes Spiel gespielt haben? War das nicht interessant? Man sitzt zusammen. Normalerweise redet man vielleicht nicht so viel miteinander. Aber da konnten wir zusammensitzen. Ja? Wir konnten gemeinsam nachdenken, konnten gemeinsam lachen. Nicht alle waren bei dem Spiel dabei. Aber es war doch eine schöne Zeit, oder? Wem hat das gefallen? Ja, ich merke das doch. Es war wirklich schön. Das heißt, da wächst man ein bisschen zusammen. Und es war aber nicht der einzige Grund. Ein anderer Grund war, dass eben der Glaube gestärkt wird, dass man näher zu Gott kommt in dieser heiligen Versammlung. Und gleichzeitig sollte es ein Schutz sein, sich an die Welt anzupassen, von der Welt angezogen zu werden. Deswegen hat Gott immer wieder gesagt, kommt zusammen. Ermutigt euch im Glauben. Und diese kleinen Versammlungen, die uns näher zu Gott bringen, gibt uns Gott wöchentlich. An welchem Tag? Am Sabbat. Das ist welcher Tag? Der siebte Tag. Sehr gut. Am siebten Tag. Und es ist so, dass letztendlich der Sabbat einen besonderen Sinn und Zweck erfüllt. Es ist ein Zeichen zwischen Gott und uns. Und das lesen wir in Hesekiel Kapitel 20, Vers 12. Das heißt, wir werden es nicht nachschlagen. Wer es möchte, kann es tun. Das haben wir schon getan. Er sagt, es ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Und wir haben auch festgestellt, dass ein Zeichen zwei Bedeutungen hat. Welche sind das? Wer kann sich noch erinnern? Denk mal an das Stoppschild. Ein Pferd und da kommt ein Stoppschild. Das allererste ist wichtig, was zu tun? Zu bremsen. Okay, das ist schon der zweite Schritt. Erkennen. Das heißt, es ist zum ersten Mal ein Zeichen, ich muss es erkennen. Wir haben festgestellt, dass das Stoppschild eine besondere Form hat, wie kein anderes Schild. Selbst wenn es zugeschneit ist, kann man erkennen, was für ein Schild es ist. Weil wenn ein Schild einfach nur rund wäre und es ist zugeschneit und da sehe ich ja nicht, soll ich jetzt anhalten, was soll ich machen? Ja? Aber das Stoppschild hat ein ganz besonderes Erkennungsmerkmal. Aber es genügt nicht, anhand der Bibel zu erklären, warum wir den Sabbat halten. 2. Mose Kapitel 20, Abvers 8. Man könnte verschiedene Texte dazu anführen. Es genügt nicht einfach nur zu wissen, was der Sabbat ist. Genauso wie es beim Stoppschild nicht einfach nur genügt zu wissen, aha, hier muss ich halten, aber ich fahre trotzdem durch, ohne zu schauen, ohne zu bremsen. Macht das Sinn? Das heißt, wir brauchen noch diese besondere Erfahrung am Sabbat. Und es ist interessant, Gott hat den Sabbat gesegnet und geheiligt. All das, was wir machen, ist eigentlich Wiederholung. Deswegen versuche ich, schnell zu machen. Wenn es zu langsam ist, haltet mich an. Wenn es zu schnell ist, Dankeschön. Es ist gut, dass man aufpasst. Der Sabbat hat eine besondere Bedeutung. Das heißt, Gott möchte, dass wir an diesem Tag näher zu ihm kommen. Das heißt, Gott segnete und heiligte den Tag, den Sabbattag. Und wir wissen auch, dass der Tempel heilig war, aber nur durch die Gegenwart Gottes im Tempel. So werden auch wir geheiligt, aber nur durch die Gegenwart Gottes in uns. Richtig? Wie ist denn der Sabbat heilig? Durch die Gegenwart Gottes an diesem Tag. Jetzt möchte ich euch gerne etwas fragen. Sagen wir mal, ihr hättet einen. Wir würden in einem Königreich leben und der König würde zu Besuch kommen. und er kommt zu euch nach Hause. Würde es einen Unterschied machen, wenn ich einfach da zu euch besuchen komme, klopfe ich an und sage, ist jemand zu Hause? Kein Unterschied. Okay, lass uns einfach so stehen. Ich denke, wenn wir eine Person wertschätzen und eine Person Achtung und Ehre darbringen wollen, werden wir uns entsprechend verhalten, oder? Manche von uns hat vielleicht einen roten Teppich, den er ausrollen würde. Ein anderer wischt einfach nur den Staub weg. Okay? Aber es hat auf jeden Fall eine bestimmte... Es hat Einfluss auf unser Verhalten, oder? Wer uns besucht. Ist es so? Ich möchte euch gerne fragen. Welchen Einfluss hätte es auf eure Entscheidung, wenn ihr wüsstet, dass an einem Tag in der Woche jemand ganz Besonderes euch besucht? Es ist nicht einfach nur ein König, es ist euer Schöpfer, es ist dein Schöpfer, es ist dein Gott. Welchen Einfluss würde es auf dich haben? Würdest du sagen, naja gut, kommt ja jede Woche, einmal die Woche, oder? Der Sabbat hat eine besondere Bedeutung. Und zwar ist in Ezekiel Kapitel 20, die Verse 12 und ich glaube 16 und 20, es steht drin, dass der Sabbat ist ein Zeichen, dass sie erkennt, der Sabbat ist uns gegeben als ein Zeichen, dass wir erkennen, dass Gott ist, der uns heiligt. Was ist Heiligung? So sein wie Gott. Das heißt, dieser Heiligungsprozess ist, dass wir letztendlich Sünde mehr und mehr ablegen. Okay? Das ist dieser Prozess der Heiligung. Okay. Wir haben aber gemerkt, dass wir die Erfahrung eines Schildes verpassen können, wenn wir nicht darauf achten. Ja? Wenn ich gerade fahre und mein Handy in der Hand habe und irgendwas damit mache, kann es sein, dass ich das Schild verpasse. Ich sehe es gar nicht. Das heißt, ich muss aufmerksam sein. Ich muss es zuerst erkennen und dann kann ich handeln und sagen, okay, ich halte das Fahrzeug an und dann schaue ich nach links und rechts. Jetzt möchte ich euch gerne fragen. Der Sabbat ist, Gott hat uns den Sabbat gegeben als Zeichen, dass er derjenige ist, der uns heiligt. Was aber heiligt Gott uns ohne unser Wollen? Warum nicht? Er respektiert unseren Willen. Er respektiert unsere Entscheidung. Und liebe Freunde, es ist so, dass der Sabbat eine Vorbereitung ist für die Ewigkeit. Der Sabbat soll ein Vorgeschmack des Himmels sein, so wie die Familie ein Vorgeschmack des Himmels sein soll. Jetzt möchte ich aber euch fragen, wie soll Gott dieses Werk in uns vollenden, wenn wir den Sabbattag kennen, aber den Herrn, Jesus selbst, nicht im Sabbattag erkennen? Wie soll er sein Werk vollenden? Wenn wir uns nicht auf Gott konzentrieren, wenn der Sabbattag für uns einfach nur ein Tag ist, an dem wir halt in die Gemeinde gehen, nun, wir sind halt darin aufgewachsen. Warum gehst du in die Gemeinde? Ja, meine Eltern wollen, dass ich dahin gehe. Nicht meine. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch in der Adventgemeinde aufgewachsen ist. Das heißt, was ist unsere Motivation? Die Sache ist die, dass Gott uns mehr und mehr von seinem Charakter weitergibt, wenn wir in seiner Gegenwart Zeit verbringen. Und das heißt, durch Betrachten werden wir verändert. Die Frage ist, was betrachte ich am Sabbat? Was betrachten meine Kinder am Sabbat? Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir am Sabbat, es ist ja interessant, Satan hört am Sabbat nicht auf. Er ruht am Sabbat nicht. Es ist so. Ich glaube, habt ihr das schon mal erlebt? Ihr wollt in Ruhe am Freitag, er räumt auf, ihr wollt in Ruhe in den Sabbat hineingehen und dann klingelt es. Jemand ruft an oder jemand kommt vorbei. Irgendwas passiert. Kennt ihr das? Interessant, oder? Für mich ist es erstaunlich, wie häufig das letztendlich stattfindet. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Nicht immer, aber sehr häufig. Aber es ist nicht die einzige Ablenkung. Gott möchte, dass wir, Gott sagt, ich möchte dich erretten. Du lebst in der Sünde, du bist blind für die Sünde. Das sagt er zu jedem Einzelnen von uns. Du erkennst gar nicht die Tiefe, die Schrecklichkeit der Sünde. Wenn du es erkennen würdest, würdest du es lassen. Du würdest mit der Sünde gar nicht mehr spielen. Da wäre es kein mehr, soll ich nicht, wenn ich weiß, es ist falsch. Nein. Gott hasst es, ich hasse es auch. Ich will ihm gefallen. Doch wenn wir uns am Sabbat mit allem Möglichen beschäftigen, außer mit Gott, und das schließt das Spielen, das Ballspielen, das Spielen mit Karten, all diese Dinge. Es müssen ja aber nicht mal einfach nur Freizeitaktivitäten sein. Es kann einfach nur mein Kopf sein, der irgendwo anders ist, der die Stunden abzählt. 2, 3, 4, 5, wann ist endlich vorbei? Wann kann ich endlich auf Facebook meine Nachrichten anschauen? Wann kann ich alles Mögliche tun, um aus dieser Gegenwart Gottes einfach nur raus zu sein? Weil ich darf das ja nicht. Und liebe Eltern, ich muss sagen, wir sind verantwortlich, nicht wir. Jedes Elternteil ist für die Kinder, ist für seine Kinder verantwortlich, was sie am Sabbat tun. Ist verantwortlich, sie zu unterrichten, dass es ein heiliger Tag ist. Jedes Elternteil ist verantwortlich, dem Kind den Sabbat als etwas so Kostbares darzustellen, dass er sagt, weißt du was, das Spielen, Mama, was machen wir heute am Sabbat? Wie lerne ich etwas über Jesus kennen? Wie lerne ich mehr über ihn kennen? Es gibt einen Prediger, das hast du schon gesagt, er sagt, er und seine Frau, sie haben 4 Kinder. Ich frage mich, wie sie es schaffen, sie am Sabbat zu beschäftigen. Aber am Ende des Tages fragen sie, was the Sabbath a delight for you? War es für dich eine Freude? War es für dich etwas Besonderes? Und sie überlegen sich schon am Anfang der Woche, wie sie den Sabbat als eine Freude gestalten können. Jesus möchte, dass wir diesen Sabbat Segen letztendlich erfahren. Aber wir haben festgestellt, auch gestern, dass es für uns sehr schwierig ist, am Sabbat uns auf Gott zu konzentrieren. Warum? Wir sind es gar nicht gewohnt. Wenn wir daheim nicht über Jesus nachdenken und sprechen, warum sollten wir es, wenn wir es an 6 Tagen nicht schaffen, warum sollten wir es am 7. Tag schaffen? Das ist doch die größte Anstrengung. Was kann ich über das reden? Na, keine Ahnung. Rede ich über irgendwas? Gott möchte, dass wir im Heim letztendlich Jesus finden und in Nähe kommen. Wir haben dann weiterhin gelesen, dass wir unsere Seelen demütigen sollen. Und das heißt, was das letztendlich bedeutet, wir können es nachlesen in Hesekiel Kapitel 8, Vers 21. Das ist die Demütigung der Seele und das Suchen nach dem richtigen Weg, nach dem Weg Gottes. Und wir wissen, in dem Psalmen heißt es, Thy way is in the sanctuary. Im deutschen Übersetzung heißt es, dein Weg ist heilig. Im Englischen heißt es, dein Weg ist im Heiligtum. Jesus sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist interessant, dass Jesus letztendlich als Lamm für uns gestorben ist. Er wurde getauft. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Er ist derjenige, der Fürsprache bei uns beim Vater leistet. Und wenn man all diese Dinge, die Gebote Gottes repräsentieren seinen Charakter, wenn man all das verbindet, sieht man letztendlich das Kreuz. Das heißt, wir erkennen darin den richtigen Weg. Aber dazu ist etwas notwendig. Wir sollen unsere Herzen demütigen. Das heißt, wir sollen nachforschen, was ist denn Gottes Wille? Und Gott hat uns gesagt in den inspirierten Schriften von Schwester White, er hat gesagt, wir sollen eifersüchtig unsere Zeit des Bibelstudiums, des Gebets und des was? Nachdenken. Gut, über was? Über Jesus, das ist sehr gut. Aber noch über etwas anderes. Wer hat es gesagt? Selbstprüfung, Dankeschön. Wir sollen selbst prüfen. Das heißt, wir brauchen eine Zeit. Und das ist, wir haben heute in der Lektion gehabt, wir haben über das Gericht studiert. Und da hat es geheißen, was bedeutet es denn, Stille zu sein? Es kann verschiedene Bedeutungen haben. Eine davon ist, dass ich vor Gott rede und sage, lieber Gott, sag du mir, wie du mich siehst. Ich suche nicht in mir und sage, was könnte ich falsch gemacht haben, das und das. Ich frage Gott. Und er offenbart mir, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, es ist nicht meine Aufgabe, in meinem Leben nach Sünden zu suchen. Wenn etwas offensichtlich ist, in der Bibel offenbar wurde, Gott hat es mir gezeigt, jawohl, dann bringe ich es zu Jesus. Aber ich soll nicht den ganzen Tag grübeln, was habe ich nur bloß alles falsch gemacht? Ja? Wir sollen uns auf Jesus konzentrieren. Und der Heilige Geist offenbart es uns. Aber dafür ist Stille notwendig. Wenn mein Tag voller Aufregung ist und ich so viele Aufgaben habe, dann höre ich diese leise Stimme Gottes nicht. Deswegen sollen wir sie eifersüchtig, diese Zeit schützen. Die Zeit des Gebets, des Bibelstudiums und der Selbstprüfung, der Herzensforschung. Die Frage ist aber, an welchem Standard sollen wir uns prüfen? Prüfen wir uns untereinander? Wer hat die schönere Krawatte? Wer hat die glänzenden Schuhe? Wir sollen uns nicht aneinander prüfen. Wenn Gott uns eine Wahrheit offenbart hat, dann sollen wir nicht darauf achten, ah ja gut, der ist ja länger im Glauben und er macht es nicht, also mache ich es auch nicht, dann ist es für mich auch okay. Es heißt in der Bibel, in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 12, heißt es, wir schlagen nicht auf, wer es möchte, kann es aufschreiben, oder kann es für sich selbst aufschlagen, dass es töricht ist, uns aneinander zu vergleichen. Und vielmehr soll unser Standard in Jakobus Kapitel 2, die Verse 8 bis 12, wir sollen uns mit Jesus vergleichen, mit seinem Gesetz. Wir haben aber auch gesehen, wie tief das Gesetz geht. Das heißt, und wir haben uns angeschaut, wir haben ein paar Gedanken aus dem Buch Patriarchen und Propheten aus Kapitel 27 und angeschaut, wo die 10 Gebote nochmal runtergebrochen werden. Bam, 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 bam. Wo es dann heißt, hey, es geht nicht einfach nur darum, keinen Ehebruch physisch zu brechen, sondern das fängt schon in Gedanken an. Und wir haben auch gesehen, welche Verantwortung die Frau hat. Wir haben ein Zitat von Schwester White gelesen, wo sie gesagt hat, dass der größte Feind der Gemeinde, und sie spricht die Siebenten-Tags-Adventisten an, das steht im Zitat an. Der größte Feind der Siebenten-Tags-Adventisten oder der Gemeinde Siebenten-Tags-Adventisten ist, wie sie letztendlich von Gott getrennt werden, ist die Mode. Mode, die, es ist prinzipiell nichts Falsches daran, modische Kleidung zu tragen. Wir müssen keine Kleidung aus dem 19. Jahrhundert tragen. Aber es sollte Kleidung sein, die Gott zur Ehre dient. Die nicht den Körper zur Schau stellt und dadurch den Stolz der Frau anhebt, auf der anderen Seite aber die Blicke der Männer auf sich lenkt und sie zur Sünde verleitet. Wir müssen auf diese Dinge achten. Es steht geschrieben, 1. Korinther Kapitel, ist es Kapitel 6, 31, 10, 31, was auch immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes, auch euch Kleiden. Und wir haben gesehen, es ist eben dieser Standard Gottes, den wir suchen sollten. Wir steigen hier ein, wir machen hier weiter. Das heißt, wir sind in diesem Punkt, wir werden diesen Punkt ein klein wenig vertiefen. Wie können wir unsere Seelen demütigen? Wie können wir das suchen, was richtig ist? Wie können wir das überhaupt erkennen? Und es ist interessant, dass in Hesekiel Kapitel 8, ist es Ezra, ganz kleiner Moment. Ja, es ist Ezra, es ist nicht Hesekiel. In Ezra Kapitel 8, Vers 21 steht drin, und ich ließ Ezra Kapitel 8, Vers 21, wer es aufschlagen möchte, steht drin, und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, und dann kommt es, dass wir uns demütigen. Das heißt, die Seele zu demütigen steht in Verbindung mit Fasten. Doch was für ein Fasten ist es denn? Zu demütigen vor unserem Gott, um von ihm eine glückliche Reise und so weiter. Das heißt, dieses Fasten hilft uns dabei, uns vor Gott zu demütigen, letztendlich Erkenntnis zu sammeln. Und die Bibel beschreibt verschiedene Arten von Fasten. Es ist nicht nur die Abstinenz von völligem Fasten. Und Chester White schreibt es in Councils on Diet and Health, Seite 90. Es ist aus dem Englischen. Councils on Diet and Health. Sie sagt, true fasting, which should be recommended to everyone, is the absence of stimulating food of any kind. Das heißt, ja, sehr gut, wir sollten es auf Deutsch auch noch sagen. Wahres Fasten, Dankeschön. Wahres Fasten, welches jedem angeraten sein sollte oder Jesus jedem empfohlen sein sollte, ist, sich von Speisen fernzuhalten, die uns stimulieren. Stimulantien. Das heißt, wer kennt solche? Wem fällt etwas? Schokolade. Warum? Ist Schokolade so schlecht? Das Koffein drin. Tatsache ist, dass wissenschaftlich erwiesen ist, dass zu viel Zucker sehr schlecht für uns ist. Es senkt das Immunsystem, es schränkt das Immunsystem an, ein, gegen Krankheiten und Sonstiges vorzugehen. Süßigkeiten und solche Dinge sollten wir mit Bedacht konsumieren. Sehr bedächtig. Und auf der anderen Seite eben die Kombination Milch-Zucker ist sogar noch schlimmer. Man hat festgestellt, wissenschaftlich, die schlimmste Kombination, die es gibt, ist Milch, Zucker, Kakao. Und Kakao. Schokolade ist die schlimmste Kombination. Ja, bitte. Okay. Es gibt noch viel mehr. Du hast recht. Eier wurde angesprochen. Du hast recht. Es gibt verschiedene andere Punkte, die man ansprechen könnte. Aber wir, alles, was wir hier machen können, wir können es nur anreißen. Es sei denn, ihr gebt mir bis 8 Uhr abends Zeit. Gott möchte, dass wir bedacht mit der Auswahl unserer Speisen umgehen. Und es ist so, dass manche Menschen sagen können, naja, was hat denn Ernährung schon mit meiner Erlösung zu tun? Und ich möchte von hier ganz klar sagen, es wird nicht einen Menschen im Himmel geben, der durch vegane Speisen sich in den Himmel gegessen hat oder so. Es wird nicht einen einzigen geben. Es gibt keine Gerechtigkeit aus Gesundheitsreform. Die Gesundheitsreform kommt, um unseren Verstand zu öffnen für das Wirken Gottes, damit wir Gott besser verstehen können. Wer hat das schon mal von euch erlebt? Ihr habt viel gegessen, oder man hat was gegessen. Wo sind die Studenten? Wo sind die Studenten hier? Gibt es hier ein paar? Die schon mal waren. Wie einfach ist es, etwas zu lernen, wenn der Magen voll ist? Ist es ganz, ganz leicht oder ist es schon etwas schwerer? Ist es einfach, Informationen aufzunehmen, wenn man nicht zu viel gegessen hat, vielleicht einen Spaziergang gemacht hat, an der frischen Luft war? Macht Sinn, oder? Jetzt stellt euch mal vor, wenn man das nicht nur an einem Tag nicht nur an einem Tag betrachtet, wo wir unsere Hausaufgaben oder unser Studium, Prüfungen vorbereiten müssen, sondern ein Leben lang, über Jahrzehnte, uns entweder falsch, zu viel, bitte? Oder zu fettig, kommt ins Falsche hinein, ernähren. Wie einfach, denkt ihr, wird es uns fallen, Gott zu verstehen? Und es ist uns gesagt, dass das Gehirn, die Gehirn, Nerven, danke schön. Unsere Gehirnnerven sind das einzige Kommunikationsmittel, das einzige Kommunikationsmittel mit dem Himmel. Das ist das einzige Kommunikationsmittel, das wir haben. Und ich habe einen Vortrag gehört von Dr. Winfried Küsel. Er sagt ganz klar, gewisse Dinge, die wir essen, und er sprach insbesondere von Süßigkeiten, die lagern sich in unserem Gehirn ab. Das ist ein Arzt, der das sagt. Das heißt, Essen, das wir zu uns nehmen, wird heruntergebrochen, die Nährstoffe werden herausgezogen, gehen ins Blut und versorgen unseren Körper, auch das Gehirn. Und die Frage ist, mit was wird es versorgt? Wird es mit dem versorgt, was es braucht, um gute Gedanken zu haben oder nicht? Und ich möchte euch gerne mit euch einladen, einen Text aufzuschlagen, Hesekiel. Hesekiel, Kapitel 16. Hesekiel, Kapitel 16. Hesekiel, Kapitel 16. Ich möchte euch gerne vorher fragen, hat Sünde etwas mit unserer Erlösung zu tun? Ja oder nein? Ja, ich höre ein klares Ja. Gut, jetzt können wir lesen. Hesekiel, Kapitel 16. Ich möchte gerne, dass jeder, wem es möglich ist, den Vers auch selber lesen kann. Hesekiel, Kapitel 16, Vers 49. 4, 9. Ezekiel Kapitel 16, den Vers 49. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Sodom und Gomorra ist ein Begriff für alle. Hoffart, was ist Hoffart? Hochmut, Stolz. Das zweite steht bei mir, Sattheit. Speise in Fülle. Aber was bedeutet das? Überessen. Überessen. Zu viel essen. Fullness of bread heißt es auch im Englischen. Das heißt, Moment mal. Das heißt, Essen kann eine Sünde sein? Ist es nicht interessant? Habt ihr gewusst, dass gesundes Essen, eine gesunde Speise, man könnte vielleicht Biogetreide, Vollkorn nehmen, frisch gemahlen, perfekt zubereitet. Wenn diese Speise zu viel gegessen wird in einer Mahlzeit, ist es schlimmer, als wenn man ungesunde Speise in einer geringeren Portion nimmt. Habt ihr das gewusst? Ernährung hat sehr wohl etwas mit uns zu tun. Und es ist interessant, wie die Bibel das Ganze verbindet. Lasst uns im 2. Mose aufschlagen. Lasst uns im 2. Mose aufschlagen. 2. Buch Mose, Kapitel 5. 2. Buch Mose, Kapitel 5. Und wir lesen die Verse 1 und 2. Wir wollen nochmal uns daran erinnern, Gott möchte, dass wir verstehen, was er für uns hier tut. Er möchte, dass wir erkennen, was sein Weg ist. Okay, halten wir das in unserem im Hinterkopf. Und jetzt geht es weiter. 2. Mose Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Danach gingen Mose und Aaron hinein, redeten mit dem Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste ein Fest halte. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören soll, um Israel ziehen zu lassen? Nun, war der Herr dem Pharao völlig unbekannt? Wusste er nicht, dass es eine solche Religion in Anführungszeichen gibt? Mit Sicherheit wusste es. Die Hebräer, die Leute sprechen, natürlich wusste er es. Die Frage ist, warum sagt er das? Wer ist der Herr? Ach, es ist herrlich, dass die Bibel uns die Antwort gibt. Lass uns in die Sprüche gehen. Es ist wunderbar, die Bibel zu studieren und die Antworten darin zu finden. Sprüche, Kapitel 30. Sprüche, Kapitel 30. Sprüche, Kapitel 30. Wir lesen ab Vers 7. Zweierlei erbitte ich mir von dir. Das wollest du mir nicht versagen, ehe denn ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot. Sprüche 30, Vers 7, 8 und jetzt kommen wir in den Vers 9. Damit ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage: Wer ist der Herr? Warum hat Pharao gesagt, wer ist der Herr? Wie solltest du das verstehen? Das ist ganz wichtig. Warum hat er das gesagt? Er hat ihn verleugnet? Das ist richtig. Weil er mächtig war? Er war mächtig, das ist korrekt. Lass uns den Vers noch einmal lesen. Aha. Das heißt, wir lesen noch einmal den Vers 9. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Manchmal in der Bibel, deswegen ist es so wichtig, auf die Worte der Bibel zu achten. Nicht so schnell zu lesen. Vers 9. Hier steht drin, ich lese noch einen Teil des Verses 8. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, damit ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage: Wer ist der Herr? Übersättigung. Hast du es gehört, Schwester? Überset ja, bitte. In Vers 8 geht es um Brot.
Ja, aber
das heißt, du hast recht, es gibt gewisse.
Er hat viel gegessen und er hat seine Feste gehabt, aber ich denke, dass er Moment, weil ich bin mir jetzt ganz sicher, wo es steht, aber es ist halt auch, dass er von seiner Position so überzeugt war, dass er sagt, ja, was könnte er mir antun?
Okay, ja, bitte. Absolut. Ja. Okay, aber okay, danke schön. Dennoch können wir, es ist richtig, die Bibel ist sehr tief und sie ist vielschichtig und wir könnten die einzelnen Punkte studieren. Aber wir haben gesagt, aus eurer Reaktion heraus habe ich gemerkt, wir wollen nicht bis 8 hier bleiben. Deswegen machen wir weiter. Das heißt, wir nehmen einfach nur diese Lehre aus dem Vers, die wir hier entnehmen können. Aber es ist richtig, das Ganze ist natürlich noch tiefer. Das ist absolut korrekt. Die Bibel sagt uns aber auch, wie wir uns ernähren sollen. Lass uns 1. Korinther Kapitel 10. Ja, wir haben Vers 9, Anfang haben wir gelesen. Wir haben die Lehre für uns rausgezogen. Mache jetzt weiter. 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Es ist schön, dass die Bibel uns nicht einfach nur die Fehler aufzeigt, sondern sie lehrt uns auch, wie wir es richtig machen sollen. 1. Korintherbrief, Kapitel 10. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31. Ihr esst nun oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Das heißt, hier geht es um Essen, Trinken, aber auch um alles andere. Es schließt nicht nur das Essen und Trinken ein. Die Frage ist, was ist denn zur Ehre Gottes? Ich gebe euch die Bibelverse. 2. Mose 33, Vers 18. 2. Mose 33, Vers 18. Wir schlagen nicht auf. Wer es möchte, kann es nachschlagen. Und 2. Mose 34, die Verse 5 und 7. Das ist der Fall, wo Mose sagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott, ja bitte?
Das deutsche Wort Ehre, verherrlichen,
Ah, okay, danke schön.
Das
Glory. Sehr gut, danke schön. Das heißt, der Hinweis hier, Ehre und Verherrlichen ist Synonym, das ist im Englischen Glory, Hebräischen, Griechischen, ist es so, dass es Synonym zueinander steht, Ehre, Verherrlichen. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir die Paralleltexte 2. Mose 33, Vers 18 und 2. Mose 34, die Verse 5 bis 7 anschauen, dann möchte Mose gerne die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott zeigt ihm seine Herrlichkeit, die sein Charakter ist. Wir denken an Herrlichkeit vielleicht an viel Licht, aber er zeigt ihm seinen Charakter. Es repräsentiert seinen Charakter. Das heißt, wir sollen nach dem zur Ehre Gottes, bedeutet es, wir sollen zu seiner Ehre nach seinem so essen, dass es seinem Charakter entspricht. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Die Ehre Gottes ist sein Charakter, die Herrlichkeit. Ja? Und wenn wir nach seinem Charakter essen, ist es letztendlich zu seiner Ehre. Genau, wie können wir nun zur Ehre Gottes essen? In 5. Mose Kapitel 30, in den Versen 19 bis 20, möchte Gott, 5. Mose Kapitel 30, die Verse 19 bis 20, wer es sich aufschreiben möchte, spricht Gott, dass er möchte, dass wir Leben auswählen. Und Johannes Kapitel 14, die Verse 6 und Kapitel 11, Vers 25. Johannes Kapitel 14, Verse 6, den Vers 6. Und Johannes Kapitel 11, Vers 25. Wir können leider nicht alles aufschlagen, ihr seht, das würde viel zu viel Zeit kosten. Aber Jesus sagt, ich bin das Leben. Das heißt, ein Wesenszug, ein Charakterzug, ein Wesenszug Jesu ist das Leben. Das heißt, wie können wir nun zur Ehre Gottes essen? Indem wir Speise zu uns nehmen, die das Leben in uns fördert. Macht das Sinn? Jesus sagt, ich bin das Leben, es ist sein Wesenszug. Wie können wir nun zur Ehre Gottes essen? Indem wir Speise zu uns nehmen, die das Leben in uns fördert. Macht das Sinn? Könnt ihr die Verbindung sehen? Das heißt, wenn ich weiß, eine bestimmte Substanz erzeugt Krebs, wenn ich sie esse. Nicht sofort, nicht nach einem Tag, aber nach einer gewissen Zeit. Soll ich es dann essen? Ist Krebs gut oder nicht gut? Und vermindert das Leben. Sollen wir nicht essen. Das heißt, wir sollen nachsinnen. Was sind denn das für Substanzen, die da drin sind? Das ist interessant. Ich habe mal einen Prediger beobachtet. Der war an einem Tisch, und wo viele Dinge aufgereiht waren. Und dachte mir, ja gut, ich bin bei dem Tisch, das passt schon. Meinen Teller voll gemacht, gegessen. Dann merke ich, was der macht. Der geht da hin, der nimmt sich dieses Glas, dreht es um und liest. Stellt es wieder hin. Geht er weiter und nimmt was anderes. Das ist ja interessant. Das ist bei einem Test, muss man nachschauen. Man kann etwas daraus lernen. In Psalm 47 heißt es, dass Gott ist unsere Stärke. Deswegen möchte Gott auch, dass wir Speise zu uns nehmen, die zu unserer Stärke dient, die unseren Körper stärkt. Macht das Sinn? Und nicht schwächt. Man kann ja noch verschiedene Prinzipien sich anschauen. Aber wir haben bereits festgestellt, dass unser Gehirn, unsere Hirnnerven, letztendlich das einzige Medium sind, mit dem wir mit dem Himmel kommunizieren können. Unser Gehirn hat beinhaltet, oder in unserem Gehirn, wir können es nicht sehr ausführlich machen, ist aber auch unser Sinn. Macht das Sinn? Wir denken nach. Okay? Unser Sinn, unsere Entscheidungskraft. Jetzt ist es aber so, man könnte das Gehirn mit der Hardware vergleichen, ja, mit dem Gerät selbst. Und unser Sinn ist wie die Software. Okay? Die Software, das Programm, das funktioniert. Jetzt möchte ich an die Computerspezialisten fragen. Wenn die Hardware, wenn die Festplatte überladen ist, wenn sie nicht funktioniert, hat es eine Auswirkung auf die Software, auf die Funktionalität der Software? Wo sind die Computerspezialisten? Hat es einen Einfluss? Hardware ist sehr wichtig. Ich zitiere dich. Dankeschön. Die Hardware ist sehr wichtig. Ich habe einen Computer. Ich weiß nicht warum, aber meine Festplatte ist ständig überladen. Ich mache sie immer wieder frei und sie wird immer wieder überladen. Und das dauert so lange, bis manche Dinge geladen sind. Und jetzt möchte ich aber sagen, wenn unser Gehirn, wenn unser... vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was passiert, wir nehmen Essen zu uns, es wird, wir zerkauen es, die Verdauung setzt ein, es geht in unser Blut, das Blut versorgt unser Gehirn, aber natürlich auch unseren Körper mit Nährstoffen. Das Gehirn ist der Ort, wo unser Sinn ist, wo wir nachsinnen, wo wir nachdenken, und wir haben festgestellt, wenn wir zu viel gegessen haben, fällt es uns doch sehr schwer nachzudenken. Ja? Es beeinflusst also unser Denken. Aus unserem Sinn kommen die Gedanken, aus den Gedanken kommt die Handlung, eine wiederholte Handlung, aus einer wiederholten Handlung kommt eine Gewohnheit, und aus einer Gewohnheit kommt unser Charakter. Jetzt möchte ich gerne fragen, was wird versiegelt am Ende der Zeit? Der Charakter wird versiegelt. Also könnt ihr erkennen, dass die Speise uns nicht errettet, aber uns durchaus beeinflusst, was wir essen, wie wir essen, wie viel wir davon essen. Und es sind teilweise einfache Prinzipien. Wenn ich, Gott ist ein Gott der Ordnung, lehrt uns die Bibel. Deswegen möchte auch Gott, dass wir einer ordentlichen Art und Weise essen. Er möchte nicht, dass irgendetwas eine Rebellion in unserem Magen verursacht. Wenn ich weiß, etwas vertrage ich nicht, dann soll ich es lassen. Vertrage ich nicht, dann soll ich es weglassen. Alles, was eine Verdauungsstörung verursacht, sollten wir vermeiden. Und das schließt ganz einfache Prinzipien ein. Wir trinken, halbe Stunde vor dem Essen, 2 Stunden nach dem Essen. Trinken wir dazwischen, wird die Verdauung gestört und das hat Einfluss auf unser Denken. Liebe Eltern, es ist wichtig, dass wir auch hier auf die Kinder achten, was sie trinken und wie viel. Und es ist interessant, dass wenn wir letztendlich die Gesetze der Gesundheit missachten, Schwester White schreibt, dass wir dadurch das Gesetz Gottes brechen. Es heißt, du sollst nicht stehlen. Gott hat uns alle mit Talenten ausgestattet. Und ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt in eurer Umgebung, der Krebs hat oder hatte. Gibt es jemanden, schon mal gehört, in der Umgebung? Es ist interessant, wie viele Hände hochgehen. Ich persönlich habe es auch. Ich hatte jemanden, meine sehr nahen Verwandtschaft, meine Familie, der Krebs hatte. Und diese Person ist sehr früh gestorben. Und einer der Gründe ist mit Sicherheit die Missachtung der Gesundheitsgesetze. Wenn also unser Leben verkürzt wird durch unsere Handlungsweisen, ist es wie wenn wir stehlen würden, wie wenn wir den Segen von den Menschen stehlen würden, der ihnen entgeht, wenn wir länger da wären, um ihnen ein Segen zu sein. Wir kommen weiter. Das heißt, die Ernährungsreform, das ist sie da. Gott hat uns die Ernährungsreform nicht gegeben, um uns zu strafen, um uns alles, was gut schmeckt, wegzunehmen. Darum geht es ihm nicht. Und ich bin so dankbar, dass es gute vegane Köche gibt, die wirklich leckere Sachen zubereiten können, die gesund sind. Okay. Wir haben gelesen von diesem Feueropfer darbringen. Was bedeutet das? Wir müssen auch ganz schnell vorgehen. Levitikus Kapitel 3. Mose, Kapitel 4. 3. Mose, Kapitel 4. 3. Mose, Kapitel 4. 3. Mose, Kapitel 4. Die Verse 30 und 31. 3. Mose, Kapitel 4. Und wir lesen in den Versen 30 und 31. Der Priester aber soll mit seinem Finger von dem Blut der Ziege nehmen und es auf die Hörner des Brandopferaltars tun. Das heißt, wir befinden uns hier in unserer Zeichnung. Alles übrige Blut an dem Fuß des Brandopferaltars gießen. Alles Fett soll er von ihr nehmen, wie das Fett von dem Dankopfer genommen wird. Das heißt, das Fett sollte nicht zusammen verbrannt werden, es musste getrennt werden. Okay? Wir sprechen von diesem Feueropfer darbringen. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie bringen wir ein Feueropfer dar? Fett musste von diesem Opfer getrennt werden. Was ist Fett? Wenn man den Psalm 37, Vers 20 studiert, sieht man, im Englischen heißt es sogar sehr prägnant, dass die Gottlosen wie das Fett in Rauch verbrannt werden. Im Römer Kapitel 5, die Verse 8 bis 10, da wird die Sünder werden mit dem Feind Gottes, auch als Gottlose, wird die Verbindung hergestellt. Das heißt, Fett symbolisiert die Sünde. Ihr könnt euch die Verse gerne aufschreiben, Psalm 37, Vers 20 und Römer 5, Verse 8 bis 10. Genau. Das heißt, es war aber notwendig, dass Feuer, das heißt, das Fett wurde dennoch mit Feuer verzehrt. Nicht zusammen mit dem Opfer, sondern es wurde mit Feuer getrennt verzehrt. Und in Römer Kapitel 12, Vers 1, Römer Kapitel 12, Vers 1, ist es so, dass Gott möchte, dass wir uns ihm als ein lebendiges Opfer darbringen. Habt ihr das schon mal gelesen? Als ein lebendiges Opfer, aber ohne Fett. Was bedeutet das? Wir haben gesehen, Sünde, Fett repräsentiert die Sünde, das heißt, wir sollen uns von der Sünde trennen. Wir können nicht Sünde in unserem Herzen dulden, Groll, nicht vergeben, all diese Dinge und dann zu Gott kommen und ihn loben und preisen. Er möchte, dass wir diese Dinge separieren. In Hebräer Kapitel 12, Vers 29, Hebräer Kapitel 12, Vers 29, steht drin, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer Kapitel 12, Vers 29. Und 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 8. Steht drin, dass Gott die Liebe ist. Das heißt, wenn wir das verbinden, Gott, der ein verzehrendes Feuer ist und Gott, der die Liebe ist, das heißt, dass die Liebe Gottes die Sünde verzehrt. Habt ihr schon mal erlebt, Gott hat euch irgendwas Falsches gezeigt? Oh, irgendeine Reform, ich muss das unbedingt umsetzen. Ihr versucht es, ihr setzt es um, es geht ein paar Wochen vorbei und ihr seid wieder da, wo ihr vorher war. Habt ihr schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Also ich habe das erlebt. Wisst ihr, was fehlt? Das Feuer. Es fehlt die Liebe Gottes. Wir sollen nicht aus unseren eigenen Werken versuchen, ich muss es irgendwie. Wir sollen Jesus suchen. Das, was wir heute Morgen gehört haben. Wir sollen uns mit Jesus beschäftigen. Mit seinem Wesen. Das wird unser Denken verändern. Dann können wir diese Sünde separieren. Und dann können wir ein lebendiges Opfer Gott darbringen. Dieses Feueropfer. Solange wir das nicht tun können, kann Gott dieses Opfer nicht annehmen von uns. Das heißt, es ist nur die Liebe Gottes, die uns hilft, aufzuhören zu sündigen. Wir sehen auch die Verbindung im Song of Solomon. Song of Solomon? Wie heißt es? Hohes Lied, Dankeschön. Kapitel 8, die Verse 6 und 8. Sieht man diese Verbindung ebenfalls. Liebe und Feuer. Kapitel 8, Vers 6 und 8. Okay. Wir kommen zum letzten Punkt. Do no work. Keine Arbeit verrichten. Es ist interessant, dass man vielleicht annehmen könnte, dass keiner von uns mehr arbeiten soll. Ja, man könnte vielleicht den Gedanken haben, wir müssen alle aufhören zu arbeiten, alle unsere Geschäftstätigkeiten niederlegen und alle Missionare werden. Das ist nicht korrekt. Ich könnte es auch belegen, aufgrund der Zeit kann ich das nicht tun. Das bedeutet nicht, dass wir alle aufhören sollen zu arbeiten, sondern wir sollen sehr wohl dem Ruf Gottes nachgehen. Wenn er uns in die Mission ruft, sollen wir auch dem folgen und er wird uns auch darin segnen. Aber das heißt nicht, dass jeder von uns seine Arbeit niederlegen soll. Was bedeutet es? Lass uns den Galaterbrief Kapitel 5 aufschlagen. Galaterbrief Kapitel 5. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir hier wie auf einer Autobahn durchrasen. Aber ich möchte gerne einige Prinzipien vorstellen. Galaterbrief Kapitel 5. Und ich hoffe, dass ihr euch näher, dass ihr selber versucht, diese Dinge noch nachzuforschen. Galaterbrief Kapitel 5. Und wir lesen in Versen 9, oder wir lesen ab dem Vers 19. Hier heißt es, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, Werke, keine Arbeit verrichten, kein Werk verrichten, die da sind, Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung. Es ist interessant, dass die ersten vier Sünden, die dargelegt werden, sind Sünden der Sexualität. Offensichtlich wusste Gott, dass es ein wichtiges Thema sein wird. Es geht weiter, Götzen, die Zauberei, Feindschaft und so weiter. Das heißt, diese Werke sollen wir ablegen. Aber das Ganze geht noch tiefer. Lass uns in 3. Mose gehen. Studiert es für euch selber noch genauer nach. Alles, was wir machen können, ist, wir können einen groben Überblick uns verschaffen. 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose, Kapitel 23. Dritter Mose, Kapitel 23. Wir lesen den Vers 28. Und ihr sollt an diesem Tage keine Arbeit verrichten. Es geht um den Versöhnungstag, denn es ist der Versöhnungstag zu eurer Versöhnung vor dem Herrn, eurem Gott. Dann springen wir in Vers 32. Wir lesen gehen ein bisschen nach unten. Vers 32. Ihr sollt Sabbatruhe halten und eure Seelen demütigen am 9. Tag des Monats. Das heißt, die Sabbatruhe ist hier verknüpft. Nun, was heißt denn die Sabbat? Was ist denn die Sabbatruhe? Lasst uns in Jeremia Kapitel 17 anschauen. Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17. Im Buch Jeremia Kapitel 17. Vers Vers 21. Und wir lesen Vers 21, Jeremia Kapitel 17, Vers 21. So spricht der Herr: Hütet euch um eurer Seele willen, dass ihr am Sabbattag keine Last auf euch nehmt und sie zu den Toren Jerusalems hineinbringt. Auch ihr sollt am Sabbattag, wir lesen weiter, am Sabbattag keine Last aus euren Häusern tragen und kein Werk tun, sondern heiligt den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe. Das heißt, es geht hier Werke weglassen, um den Sabbat zu heiligen. Genau, Vers 24. Wenn ihr mir aber gehorcht, spricht der Herr, und am Sabbattag keine Last durch die Tore dieser Stadt hineintragt, sondern den Sabbat heiligt, sodass ihr an demselben Tag kein Werk tut. Wir haben gesehen, dass seit 1844 eine Art symbolischer Sabbat, eine Art Feiertag stattfindet, in den wir heiligen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mehr arbeiten. Wir haben den Sabbat, den von Gott eingesetzten Sabbat seit der Schöpfung, am jedem siebten Tag der Woche. Aber es gibt auch ein besonderes Fest. Es ist wie eine Art, es ist eine Sabbatruhe, eine besondere, in die wir eingehen, in der wir kein Werk tun. Aber es ist nicht gemeint, das eigentliche Werk in der Arbeit, die wir verrichten, sondern es ist etwas anderes gemeint. Ich möchte euch einladen, in Lukas Kapitel 17 aufzuschlagen. Ich denke, dann werden wir die Verbindung sehen. Lukas Kapitel 17. Lukas, Neues Testament, Kapitel 17. Lukas Kapitel 17. Lukas Kapitel 17. Und wir lesen ab dem Vers 28. Ähnlich wie es in den Tagen Lots zuging. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und bauten. Sind es Werkstätigkeiten, denen die Menschen nachgehen? Macht Sinn, ja? Landwirte, es sind Geschäftsleute hier. An dem Tage aber, da Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel von dem Tag und vertilgte sie alle. Gerade so wird es sein an dem Tage, da der Menschensohn geoffenbart wird. Bei der Wiederkunft Jesus, wenn Jesus wiederkommt, wird es viele Menschen geben, die arbeiten, die einer bestimmten Arbeit verrichten. Aber das sind nicht Menschen, die ihrer Tätigkeit als Arzt, Krankenschwester, Lehrer und so weiter nachgehen, sondern das sind Menschen, die sich durch ihre Arbeit von der Sabbatruhe, und wir haben gesehen, Gott ist im Sabbat, deswegen ist der Sabbat auch geheiligt, es sind Menschen, die von diesem besonderen Tag, der seit 1844 stattfindet, diesen Versöhnungstag ablenken lassen. Das sind Menschen, die großen Aufgaben nachgehen und durchaus, vielleicht auch durchaus erfolgreich, und dadurch ihren Sinn verlieren, in was für einer besonderen Zeit sie leben. Das sind Menschen, die vielleicht eine besondere Position bekommen, eine Beförderung. Das sind Menschen, die vielleicht sogar für Gott arbeiten, und hier schließe ich mich selbst ein. Die so viel arbeiten, dass sie aber ihre persönliche Andachtszeit vernachlässigen. Dass sie vergessen, warum sie das tun. Dass ihnen die Zeit fehlt zum Bibelstudium, zum Gebet, zur Herzensprüfung. Deswegen sagt Gott, du sollst hier keine Arbeit verrichten, die dich von mir ablenkt. Und wisst ihr was? Es ist besser, eine Beförderung abzulehnen und dadurch mehr Zeit mit Gott zu verbringen, um sich bewusst zu sein, in was für einer heiligen Zeit wir leben. Ich frage mich, wer von euch, als er sich verlobt hat, gesagt hat, naja, weißt du was, Schatz, in 15 Jahren sehen wir uns wieder. Ich muss nach Übersee, da habe ich einen guten Job bekommen. Ich weiß nicht, wer das sagen würde. Wohl kaum, oder? Man erwartet diesen Termin, man arbeitet darauf hin. Deswegen möchte auch Gott nicht, dass wir uns in dieser Zeit von irgendwelchen Dingen ablenken lassen. Es ist gut und wichtig, unserer Arbeit, unserem Studium und in unserer Schule den Dingen nachzugehen. Aber wenn ich 5 Stunden, ich übertreibe ein bisschen, meiner Zeit für Hausaufgaben aufwende, aber 15 Minuten fürs Gebet und Bibelstudium, dann ist die Balance nicht gegeben. Dann tue ich eine Arbeit, die mich ablenkt, den Sabbat, diesen besonderen Feiertag, diesen besonderen Tag zu halten. Und Gott möchte das nicht. Es ist interessant. Das ist etwas, was ich mir selber sage. Als ich gearbeitet habe, konnte ich früh aufstehen. Ich muss früh aufstehen. Und ich komme jetzt schon zum Schluss. Wir machen gleich Schluss. Und ich wusste, ich muss aufstehen. Wenn man weg um 5 Uhr zum Beispiel geklingelt, ich wusste, ich muss aufstehen. Was, wenn wir Urlaub haben oder Ferien? Klingelt der Wecker dann auch noch um 5? Um die Andachtszeit mit Gott zu haben? Um das himmlische Manna, das vor dem Sonnenaufgang eingesammelt wurde. Sammeln wir dann trotzdem noch das Manna ein? Das muss ich mich fragen. Wenn ich weiß, ich muss aufstehen, ja, mein Chef wird dann böse sein. Huh? Das möchte ich nicht. Möchte nicht entlassen werden. Aber wenn es darum geht, dass mein himmlischer Vater traurig ist, weil mir mein Ausschlafen mehr wert ist, als die Zeit mit ihm zu verbringen, dann gehe ich einer Arbeit nach, einer Tätigkeit nach, die mich von Gott ablenkt. Und Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir verstehen, was für eine besondere Zeit wir leben. Er möchte, dass wir uns bereit machen. Und Jesus, er kann es gar nicht erwarten, durch die Wolken zu kommen und uns abzuholen. Aber wisst ihr, warum er es nicht kann? Wir haben uns die Frage gestellt, auf dem Weg nach Hause, warum sind wir immer noch hier? Weil die Gemeinde beschäftigt ist mit allem Möglichen. Die Leute sind nicht hier. Sie halten keine heilige Versammlung in Einigkeit ab. Sie demütigen ihre Herzen nicht, sie erforschen nicht ihr Herz. Sie bringen kein Feueropfer dar. Die Liebe Gottes brennt nicht in ihren Herzen. Die erste Liebe ist verlassen. Sie denken, es ist alles in Ordnung. Wozu soll ich mich denn demütigen? So schlecht bin ich doch nicht, oder? Sie gehen allen möglichen Tätigkeiten nach und haben ganz wenig Zeit für Jesus. Und das ist der Grund, warum Jesus bis heute noch nicht gekommen ist. Wir haben gehört, wir werden von David noch mehr hören, was 1888 passiert ist, was die Gründe waren. Sie haben diese Gerechtigkeit aus Glauben, dieses Vertrauen, die sich völlig Jesus hingeben, haben sie versäumt. Sie waren beschäftigt mit anderen Dingen. Sie hatten Uneinigkeit, sie hatten ihre eigenen Gedanken. Es geht noch tiefer. Wir werden noch mehr hören. Das ist der Grund, warum wir immer noch hier sind. Und ich möchte euch gerne fragen, wie lange wollen wir noch hier bleiben? Sind wir bequem geworden? Sind wir zufrieden, wo wir sind? Ah, das Haus ist gar nicht so schlecht. In Deutschland geht es uns gar nicht so schlecht, oder? Die meisten von uns kommen aus Deutschland. Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Jesus möchte uns die Fülle, er möchte uns den Himmel darbieten. Die Frage ist, sind wir mit Krümeln zufrieden, liebe Freunde? Und ich muss euch sagen, wenn ich mir diese Dinge anschaue, dann ist das hier, an dem ich noch arbeiten muss. Dann ist das hier, an dem ich noch arbeiten muss. Dann ist das hier, was mir noch fehlt. Und dann ist auch das hier, was mir noch fehlt. Das ist der Grund, warum Jesus mich noch nicht abholen kann. Ich möchte gerne dich fragen, wenn du diese Punkte dir anschaust, bei welchem kannst du sagen, habe ich, das beachte ich. Bei welchem kannst du einen Strich machen? Und erst wenn wir alles abgehakt haben, wenn wir bei jedem Punkt sagen können, jawohl, Herr, das ist alles deins. Das Werk, das du tust, an dem nehme ich ebenfalls teil, indem ich meinen Aufgaben nachgehe. Und ich glaube, wenn wir uns um diese Dinge kümmern, haben wir genug zu tun, oder? Ich möchte aber, dass Gott mich lehrt, in diesen Punkten mich auf diese Dinge zu konzentrieren in meinem Leben. Und ich frage mich, wer ist hier, der sagt, Herr, da gibt es noch irgendetwas, vielleicht gibt es noch einen Punkt bei dir, in deinem Leben, wo du sagst, Herr, da mangelt es bei mir. Da mangelt es bei meinen Kindern, in meiner Familie. Ich möchte das auch. Lehre mich, erfülle mich, fülle mich mit diesem wunderbaren Feuer der Liebe, dass ich nicht länger mit der Sünde spiele, sondern sage, nein, ich will das nicht. Dass mein Blick nicht länger hier auf die irdischen Probleme und Sorgen gerichtet ist, sondern auf das himmlische Heiligtum, wo mein Heiland ist. Und mich vertritt. Möchtest du? Möchtest du, dass Gott das in deinem Leben wirkt? Dass wir den Werken nachgehen, der Aufgabe nachgehen, so wie auch die Braut und der Bräutigam ihren Aufgaben nachgehen, damit diese Hochzeit ein besonderer Tag ist. Ich möchte meinen Beitrag als Teil des Glieder, als Teil der Gemeinde Gottes, als ein Glied in der Gemeinde dazu beitragen. Ich möchte Gott darum bitten, dass er mir das schenkt, weil ich kann es nicht selbst. Gesundheitsreform bringt uns nicht in den Himmel, sie unterstützt uns nur dabei. Ich kann mich gesund ernähren, aber wenn ich keine Zeit nehme, um mich zu demütigen und Gott zu suchen, bringt mir das gar nichts. Ich bin ich ein bisschen gesünder, das ist richtig. Aber wenn es mich nicht näher zu Jesus bringt, hat es keinen Wert. Und ich möchte gerne jeden Einzelnen von euch, der selber sagt, Herr, da gibt es etwas, das bei mir noch mangelt. Und ich möchte die Entscheidung treffen, dass du mir hilfst, dass ich zu dieser Gemeinde gehöre, die sich auf dein Kommen vorbereitet. Möchte ich einladen, euch mit mir zusammen niederzuknien und dass wir Gott darum bitten. Nur wer möchte, wenn ihr das möchtet, dann lade ich euch ein, euch mit mir niederzuknien und dass wir Gott darum bitten können. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du so viel Geduld mit uns hast. Herr, wir sind auf dem Weg nach Hause, doch wir stellen fest, dass wir uns nicht beeilen, sondern dass wir trödeln, dass wir Zeit verschwenden, Herr, uns mit dir zu beschäftigen, dass wir Zeit verschwenden, mit allen möglichen Dingen uns ablenken. Vater, und ich möchte dir danken, dass du klar und deutlich zu mir gesprochen hast. Wir konnten die Dinge nur anreißen, aber ich möchte dich loben und preisen, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und jeden Einzelnen in diesen Dingen vorwärts bringen möchtest. Dass wir erkennen, wo es bei uns mangelt. Ich möchte dich um Vergebung bitten für all die Dinge, in denen es bei mir mangelt, Herr, wo ich es versäumt habe, mich vorzubereiten. Und ich möchte dich aber bitten, Herr, dass du mein Herz, dass du unsere Herzen mit dem Heiligen Geist füllst, dass du uns erwächst, Herr, dass wir verstehen, wo wir uns befinden in der Zeit. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir den Werken, den Aufgaben nachgehen, die du bestimmt hast. Ich möchte dir danken, dass du unser Himmel, dass wir einen Vertreter haben im himmlischen Heiligtum. Und ich bitte, dass du uns hilfst, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, damit wir bald vereint sein können. Vater, bitte tue, was auch immer notwendig ist, damit wir als Gemeinde bereit sind auf deine Wiederkunft. Und wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen.